BayPod, der Podcast rund um Bayer 04.
Hallo, 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 liebe Freunde des geneigten Fußball-Podcasts und Fans von Bayer 04 Leverkusen. Hier ist der BayPod und was soll man sagen? Wir haben es nach dem Derby und dem Spiel gegen Leipzig in der eigenen Hand in die Champions League einzuziehen. Sachen, die wir vor 2 Wochen, als wir die letzte Ausgabe aufgenommen haben, so muss es richtig heißen, sicherlich nicht gedacht und vielleicht sogar gesagt hätten. Aber jetzt haben wir vor den Spielen gegen Stuttgart und Hamburg die Chance, wirklich selber in die Champions League einzuziehen. Und das vor allem in Leipzig oder gegen Leipzig mit einer herausragenden Leistung, wo sich viele fragen, wo kam das denn her? Ja, wir werden darüber sprechen, hier heute in der Ausgabe, auch über die Vertragsverlängerung von Edmond Tapsoba und was das für Ausstrahlwirkungen auf den Verein und auf den Kader haben kann. Und vieles, vieles mehr hier im BayPod mit Lara. Hallo Lara.
So zusammen, ja, das sind Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Guck mal. Ja, also es geht doch. Das ist doch schön. Deswegen freue ich mich heute, über erfreuliche Sachen mit euch zu reden. Und
Nils ist auch da und er wird auch mit uns reden. Nils, ich finde es ja immer witzig, ne? Wir sagen immer so im Off, manchmal, wenn es so schlecht läuft, das sind die besten Podcast-Ausgaben. Jetzt haben wir diese 2 Spiele gehabt, die wir beide gewonnen haben, sehr unterschiedliche Spiele, aber gerade mit Blick darauf, dass wir jetzt doch Vierter werden können aus eigener Kraft, ja, müssen wir jetzt genau diesen Spirit doch auch hier in diesem Podcast mitbringen, oder?
Ja, das ist schon irgendwie maximal verrückt. Also ich war in der letzten Folge leider nicht dabei. Als ich mir die angehört habe, waren dann doch schon, ist auch immer witzig, schon so ein paar Momente, wo ich mir Lara viel zu positiv war nach dem Gespräch und Kevin, du ein bisschen das mir zu sehr alles runtergezogen hast. Und das war schon, wenn man das dann hört, will man dann doch wieder mitdiskutieren. Und dann war noch das Spiel gegen Köln und ich habe mir nur gedacht, ach du Hilfe. Also wirklich meine Zuversicht vor dem Spiel gegen Leipzig war nicht so wirklich vorhanden. Also ich habe am Freitag auf einem Geburtstag hoffentlich noch eine neue Hörerin für den BayPod gewonnen, falls du zuhörst, liebe Daniela, schöne Grüße. Und habe gedacht, eigentlich kann das morgen nichts geben. So rein betrachtet, wenn man so wie gegen Köln spielt, so ein bisschen ironisch gesagt, wenn wir wie gegen Köln spielen, ist es ja ein Selbstläufer. Und ich bin wirklich hellauf begeistert, was da für Hebel umgelegt wurden und wie. Und ich bin total erpicht darauf, mit euch darüber zu diskutieren, ob wir irgendwie eine Idee finden, was da passiert ist und warum das nicht viel früher passiert ist. Und vor allen Dingen, ob das jetzt so bleibt. Das ist ja dann irgendwie schon wieder die nächste Frage. Also es ist hochspannend und ich hätte, als letzte Ausgabe online ging, nicht gedacht, dass wir überhaupt noch eine Chance auf die Champions League haben. Dass wir es jetzt selbst in der Hand haben, ist natürlich der absolute Wahnsinn.
Es ist im BayPod ja immer für jeden was dabei. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Für die, die es sehr positiv sehen, für die, die es etwas kritischer sehen und für die dazwischen. Ja, und deswegen beginnen wir mit dem Derby. Ja, und da muss man ja sagen, Nils, also ja, wir haben es gewonnen, aber wenn wir dann dieses Spiel gegen Leipzig, wir werden dann gleich auch darüber noch sprechen, im Vergleich dazu sehen, war das wirklich schon schmeichelhaft, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil all das, was man sich bei einem Derby ja wünscht, Feuer, Emotion, Leidenschaft und so dieser unbedingte Wille, das Ding zu ziehen, gerade in der ersten Halbzeit komplett gefehlt hat. Ne? Also da können wir uns ja glücklich schätzen, dass der FC einfach doof genug war, die Geschenke, die wir denen eigentlich auf den Tisch gelegt haben, nicht zu nehmen, sie auszupacken und sich darüber zu freuen, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, all das, was du beschrieben hast, was fürs Derby wichtig ist, war auf jeden Fall da im Fanblog. Bei den ganzen Videos, die man danach gesehen hat, war die Auswärtsstimmung schon echt stark. Also das habe ich war nicht da, aber das habe ich selbst vom Fernseher mitbekommen. Ansonsten möchte ich dazu sagen, dass natürlich auch eine Unterhaltung, die ich beim Einlass oder so am Samstag hatte, so Aussage, dreckige Derby-Siege sind immer die schönsten auch, aber das war ja wirklich peinlich. Das war so die Quintessenz, also wirklich, dass du da auch, da kannst du ja auch niemanden mit unter, meines Erachtens, so unter die Nase treten und sagen, ja, guck mal, haben wir euch im Derby geschlagen. Also es war mir wirklich gegen einen Abstiegskandidaten peinlich, was wir da gespielt haben und wie wir da de facto unterlegen waren. Außer vielleicht diese Zeit nach der Halbzeitpause, bis der Anschlusstreffer gefallen ist. Da war es so, ja, einigermaßen routiniert, aber ist dann halt auch sehr schnell gekippt, als man da das Gegentor gefangen hat und irgendwie plötzlich nochmal richtig ins Schwimmen gekommen ist. Also da war all das, was man erwarten würde in so einem Derby, nicht da, außer die Kaltschnäuzigkeit. Und all das, was gegen Leipzig plötzlich da war, war auch wirklich überhaupt nicht da. Also größere Gegensätze könnten die beiden Spieler eigentlich gar nicht haben. Das Einzige, was sie halt gemeinsam haben, ist, dass wir das Ding in Köln gewonnen haben. Und das ist halt sau wichtig. Das war quasi so das umgekehrte Augsburg auch ein bisschen. Also zumindest vom Spielverlauf her.
Ja, und auch von den Statistiken, Lara. Ne? Ich habe ja gerade mal einen Kollegen von Opta aufgerufen und sehe die Statistiken vom Spiel gegen den 1. FC Köln. 25-8 Torschüsse, also 25 Torschüsse vom FC. 10 aufs Tor. Von uns waren 3 aufs Tor, 2 waren drin. Ich meine, da kann man natürlich sagen, brutal effizient. Aber gerade defensiv, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir in den allermeisten Top-Spielen auch defensiv ja so stabil standen und so kompakt standen, auch gegen Leipzig, wo wir dann gleich noch drüber sprechen werden, und dann gegen Spiele, gegen Mannschaften von unten dieses Jahr, das, was uns ja auch in dieser Meistersaison so stark gemacht hat, dass wir genau diese Spiele eigentlich genauso dominiert haben wie Spiele, die wir damals gegen die Top-Teams auch durchaus mal knapp gewonnen haben oder unentschieden gespielt haben. Das in Köln, in der Situation, in der sich der FC zu dem Zeitpunkt befand oder immer noch befindet im Grunde genommen und wir ja auch, weil für uns ging es ja auch darum, diesen Anschluss zu halten an Platz 4 und auch das, was gegen Augsburg und die Bayern passiert ist, so ein bisschen beiseite zu schieben, eben auch im Grunde das, was die Fans dem mit auf den Weg gegeben haben, die Spieler, dass ich mich gefragt habe, okay, woran hat das gelegen, gerade in der ersten Halbzeit, dass man diesen Zugriff nicht bekommen hat? Vielleicht dann der Kopf zu sehr mitgespielt hat, ob man sich zu viele Gedanken darum gemacht hat, wie wichtig dieses Spiel ist, ob da zu viel Druck war in dem Moment oder ob man einfach überrascht war, dass der 1. FC Köln Bock hatte, Fußball zu spielen.
Ich verkneife mir jetzt einen, man fragt sich immer, woran es gelegen hat. Ne? Also ich habe mir heute zur Vorbereitung, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, mich jetzt nochmal einen intensiven Deep Dive auf das Köln-Spiel zu machen, habe ich mir nochmal die Highlights angeguckt und das war schon ernüchternder, als ich das gedacht hatte, dass es wird. Am Ende des Tages hatten wir einfach Glück, dass Blaswig gut gehalten hat an dem Tag und dass ein El Mala vielleicht noch nicht ganz da ist, wo er sein könnte und vielleicht manchmal noch ein bisschen zu eigensinnig handelt und das leere Tor nicht trifft. Das waren so ein paar Komponenten, die uns dann die Karten gespielt haben, weil am Ende des Tages war das schon so ein bisschen, ja, was wir gemacht haben und was auch dieses ganze Feuer, was man ja versucht hat zu entfachen mit den Ansprachen und auch das, was im Block war, es ist gar nicht so übergeschwappt. Und ich meine, ich war ja da, also die Stimmung war wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn man da gegrillt wird wie, keine Ahnung, wie so ein Brathähnchen da in der prallen Sonne, war es trotzdem echt gut. Es war laut, es war voll. Und da frage ich mich, wieso ist es nicht rübergekommen? Und ich habe meine Theorien, die kann ich euch später auch noch gerne mitteilen. Aber wir müssen halt einfach da, also man muss einfach ganz klar so sagen, dass dieses Spiel in Köln nicht genug war und auch nicht den Ansprüchen sowohl des Vereins als auch der Fans und auch der Spieler eigentlich standhalten sollte, weil es einfach nicht die Art ist, wie man in so einem Spiel auftreten sollte. Und das ist mir auch egal, ob Spieler jetzt seit 5 Jahren dabei sind und das quasi wissen oder ob die noch nicht lange hier sind. So Spieler haben immer so eine gewisse Brisanz und wenn du die nicht auf den Platz bringst, dann hast du meines Erachtens da irgendwas falsch gemacht in so einem Spiel.
Es hing ja auch ab Montag nach dem Derby dieses Danke für den Derby-Sieg Banner am Trainingsgelände, wo ich so ein bisschen im ersten Moment gedacht habe, ja, weiß nicht, ob man sich für die Leistung dann da bedanken muss, auch wenn der Derby-Sieg natürlich mega, mega gut ist und ob das nicht vielleicht ein Fall, also bedanken kann man sich natürlich immer für einen Derby-Sieg, aber ob das nicht irgendwie so ein bisschen so das falsche Signal auch ist, dass man sagt, nach so einem Spiel sich nochmal bedankt. Versteht ihr, was ich meine? Aber es scheint ja offenbar auch vollkommen richtig gewesen zu sein, weil das war ja auch so ein bisschen das, was ihr in der letzten Folge diskutiert habt mit diesem, dass man da nach so einem Spiel gegen die Bayern so positiv geblieben ist. Und da muss ich sagen, also da habe ich schon auch mitgefühlt, dass ich auch dachte, ja, irgendwie müsste mal ein bisschen Feuer von außen reingebracht werden. Und da muss ich sagen, auch wenn ich das jetzt im Podcast ja gar nicht gesagt habe, bin ich auch widerlegt worden mit dem, was gegen Leipzig passiert ist. Und das, finde ich, ist dann schon irgendwie sehr, sehr beeindruckend, weil man muss jetzt sagen, gegen Köln kam ja sehr, sehr viel zusammen. Also erstens, dass die Chancenverwertung vom FC, dann meines Erachtens war dieser Elfmeter auch sehr, sehr schmeichelhaft. Da, ich meine, die Diskussion, dass der irgendwie später mit dem Schiri und sonst was, aber auf jeden Fall, es ist wieder was, wo ich die Handspielregel nicht so richtig verstehe in der Situation, aber es war ja zu unseren Gunsten. Dafür hätte man vielleicht eine Minute vorher gegen Teller das durchaus auch abpfeifen können, auch wenn er natürlich erst schießt. Auch das ist irgendwie so eine Regel, wo ich mich manchmal wundere. Also wenn im Mittelfeld der Ball weg ist und einer haut einen noch um, dann ist es meistens jedes Mal ist es ein Foul. Im 16er ist das offensichtlich erlaubt, dass wenn man schießt, dass man danach den Spieler noch vollkommen umholzen kann. Da bin ich immer was irritiert. Aber es war von vorne bis hinten sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Auch diese Situation, in der Schick das zweite Tor macht, wo vorher quasi hinten komplett Land unter war, da kam sehr, sehr viel zusammen in der Situation und ich finde, so tief muss man da ja gar nicht in das Derby eintauchen, weil ich glaube, damit ist es zusammengefasst, dass es ein schmeichelhafter, dreckiger Sieg war, der aber auch durch Effizienz vorhanden war, die wir vorher halt lange nicht hatten und ja, das Glück ging ja zum Glück dann auch am nächsten Wochenende vor unserem Spiel anderweitig weiter.
Genau. Aber eine Sache, um die Brücke zu schlagen zwischen Köln und Leipzig, Lara, würde ich schon gerne ansprechen. Und zwar, wie unterschiedlich die einzelnen Mannschaftsteile Energie ausgestrahlt haben in Köln. Du hattest einzelne Spieler, wo du gemerkt hast, wie wichtig denen dieses Spiel war. Wo du gemerkt hast, dass die alles reingeworfen haben, dass die ihre Situation gefeiert haben. Ich glaube, sinnbildlich natürlich. Ich weiß, worauf Nils anspielt, natürlich die Verlängerung von Edmond Tapsoba, wie er auf der Linie dann auch einen Ball abwehrt und sich die ganze Mannschaft hinten, gerade die Defensive, Blaswig, Kwanza, er nochmal so richtig pusht, aber auch Robert Andrich zum Beispiel, weiter vorne dann insbesondere Patrick Schick, der ja so einen kleinen Disput mit Palla hatte beim Elfmeter in Köln, wo man natürlich einerseits sagen kann, wie unnötig ist das, weil wenn das in die Hose geht und Schwäbe war ja durchaus dran an dem Ball und es hätte auch anders ausgehen können, dieser Elfmeter, und dann sieht Schick super blöd aus, aber man kann ja auch andererseits sagen, der Mann will Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch etwas, Patrick Schick wird ja nicht bei jedem geliebt in Leverkusen. Es gibt immer wieder kritische Stimmen, wenn er mal drei Spiele nicht trifft, dann ist er wieder nichts. Und jetzt hat er 5 Tore in 2 Spielen gemacht und jetzt ist er wieder Europas bester Stürmer. So ein bisschen sehr extrem bei Patrick Schick vor allem. Und das waren gegen Köln, waren das einzelne Spieler, die mir das gezeigt haben, was ich wichtig fand, weil ansonsten war das schon von einigen sehr lethargisch. Und gegen Leipzig auf einmal war das die ganze Mannschaft. Also in dieser Woche muss ja irgendwas gewesen sein, wo sie sich also entweder komplett auf ihre eigene Mentalität und ihre Stärken zurückbesinnt haben, weil dieser Wandel zwischen Köln und Leipzig, was die Kollektivmentalität angeht, die fand ich schon sehr krass und beeindruckend eigentlich.
Ja, das ist auch so ein bisschen das, was mir am meisten aufgefallen ist. Also erstmal fand ich diese Diskussion um den Elfmeter ein bisschen unnötig, weil am Ende des Tages ist sowas ja meistens festgelegt und dann da so zu diskutieren, weiß ich nicht, ob das so sein muss, weil es eben auch Unruhe reinbringt, muss man ja auch sagen. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat, aber Robert Andrich kam auch sehr stark jubelnd in die Kurve nach dem Spiel, was ich auch als sehr positiv wahrgenommen habe in dem Moment auch, gerade nach dem Spiel, weil du schon recht, ich hatte das Gefühl, die Defensive, die hat sich da schon sehr, sehr selber auch sehr so aufgehypt und das hat man auch danach in Wiederholungen gesehen und so. Und das war eigentlich bei allen gegen Leipzig der Fall. Und da möchte ich auch an der Stelle anfangen. Kasper Jöhmann, was ist denn da plötzlich passiert? Habt ihr mal den Torjubel von dem Mann gesehen gegen Leipzig? Also so emotional habe ich den seit Wochen nicht mehr gesehen. Der lag auf dem Boden, wenn der Ball nicht reingegangen ist, dann fängt er beim 3-1, tanzt er da durch die Coachingzone, also wirklich tanzen. Und ich dachte mir, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Also, don't get me wrong, ich finde es nicht negativ, ich fand es sehr, sehr positiv, aber es hat mich dann doch sehr überrascht und auch diese mannschaftliche Geschlossenheit, die ausgestrahlt wurde, bei dem ist es das dritte Tor gewesen, wo Masa diese tolle Vorarbeit hat? Ja, ich glaube schon. Da kriegt ja Masa den Ball, dribbelt dann ein bisschen durchs Mittelfeld und gibt den Ball dann weiter. Fällt dabei hin, bleibt sitzen und guckt zu. Und die Hälfte der Mannschaft ist erst zu ihm gelaufen, hat mit ihm gejubelt und ist dann zusammen zu Patrick Schick gelaufen. Hat also das, was ein Ibo Masa davor gemacht hat, auch honoriert und dann gemeinsam den Torerfolg gefeiert. Ist auch ein krasses Zeichen. Ein Marc Flecken, der da stand und sich tierisch über das Gegentor geärgert hat, hat aber auch eine ganz andere Körpersprache gehabt als noch vor ein paar Wochen. Okay, er hat diesmal auch wirklich Szenenapplaus bekommen, der nicht höhnisch war. Aber auch als Patrick Schick ausgewechselt wurde, stand er da, hat die Kurve nochmal mit hier so Armbewegungen angeheizt, hat selber extrem für ihn geklatscht. Also das war sowohl von der Körpersprache im Sinne von, wir sind jetzt selbstbewusst, wir tragen das nach außen und wir können das. Da hat wahrscheinlich dann aber auch das Unentschieden zwischen Hoffenheim und Stuttgart noch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber als auch dieses mannschaftliche Gefüge, was du ja auch durch deine Ausstrahlung stärken kannst, habe ich ganz, ganz anders wahrgenommen. Und das ist so der krasseste Punkt, der meines Erachtens auch für diese, zu diesem Sieg extrem beigetragen hat, dass du da plötzlich eine Geschlossenheit hattest. Vielleicht hat das so ein paar Hintergründe. Also einmal haben die ja alle die Doku von Tapsoba zusammen gesehen unter der Woche, wo dann auch seine Verlängerung bekannt gegeben wurde. Und ich habe irgendwo gelesen, dass Tapsoba ja selber gesagt hat, dass seine Verlängerung als ein Zeichen gesehen werden kann. Nicht nur für Spieler, die kommen, sondern auch für die Spieler, die schon da sind. Dass er ein Potenzial in dieser Mannschaft sieht. Dass er sagt, ey, wenn wir uns alle noch ein bisschen besser kennen, dann können wir hier Großes erreichen. So, das ist, glaube ich, ein Punkt. Vielleicht hat sich auch intern jetzt schon irgendwelche Sachen, die uns in der Öffentlichkeit noch gar nicht klar sind, eingerenkt, geregelt, ist irgendwas klar für die nächste Saison. Ich weiß es nicht, die nochmal ein anderes Gefühl machen. Und dieses Gefühl, es in der eigenen Hand zu haben, das kann halt anscheinend Kräfte herausbeschwören, die einen beflügeln. Wobei ich aber auch sagen muss, gegen Stuttgart wird es jetzt nicht leichter und Leipzig hat uns auch schon sehr in unsere Stärken reingespielt. Ich will jetzt unsere Leistung gar nicht schmälern, weil wir haben wirklich gut gespielt. Ich habe mich, also mal davon abgesehen, dass ich das Spiel auch super zum Gucken fand. Das war nicht so eine Leistung, wo ich da stand und dachte so, oh mein Gott, was ist das? Sondern es war wirklich von der Art, wie wir Fußball gespielt haben, war das so eins, wo ich dachte, ihr könnt es doch. Wo war es die ganze Zeit? Und den Schwung musst du jetzt mit in das Stuttgart-Spiel nehmen.
Um da einmal anzuschließen. Ich glaube nämlich auch, dass das Leipzig-Spiel so ein paar Vorfaktoren hatte. Was die Situation mit Flecken angeht, ich glaube, dieses Interview, was ihr ja auch beim letzten Mal hier schon thematisiert habt nach dem Bayern-Spiel, ich glaube, das hat sehr, sehr vielen Bayer-Fans auch sehr großen Respekt abgenötigt. Abgenötigt, kann man das überhaupt sagen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das fand ich bockstark von ihm. Auch nochmal, was dann gesagt wurde zu der Situation zwischen Blaswig und Flecken und wie Blaswig auch wieder damit umgegangen ist, dass er dann da jetzt nochmal ins Spiel durfte in Köln. Das, glaub, das hat so die Gesamtsituation vielleicht so ein bisschen auch befriedet an der Situation und dass Flecken natürlich genau wie Blaswig gegen Köln ein extrem starkes Spiel gemacht hat gegen die Bayern. Und dann eben wirklich diese beiden Dinge, die in der Woche passiert sind. Also dass Edmund Tapsoba verlängert, das kam ja wirklich aus heiterem Himmel, als diese News kam von Fabrizio Romano. Da habe ich dann auch wirklich erstmal gut, wirklich ist das von ihm, weil das ja wirklich im Winter kaum vorstellbar war. Da war ja Tapsoba wirklich einer der Kandidaten, die, wenn das Angebot entsprechend ist, da halt im Sommer weg sein könnten. Und das ist, finde ich, ein wirklich extrem starkes Zeichen. Und dann eben die Tatsache, dass wir dieses Abendspiel hatten und davor dieses 3-3, was ja wirklich auch wild zustande gekommen ist, weil wenn man sich da die Highlights angeguckt hat, war Hoffenheim ja komplett überlegen und dann auch noch in Überzahl und hat das dann da irgendwie aus der Hand gegeben. Und das hatte ja auch irgendwie so eine glückliche Fügung, weil das ja genau das perfekte Ergebnis für uns war und dann vor dem Spiel schon klar war, wir haben es jetzt in der eigenen Hand und damit das so wirklich so ein, der Druck sich irgendwie wieder ein bisschen geändert hat, sondern dass wir plötzlich darin eine Riesenchance haben und nicht diesen Druck, dass wir irgendwie dranbleiben müssen. Und ich glaube, das ist so eine Kombination, also das jetzt mit Flecken wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber insbesondere die beiden anderen Dinge, die haben was freigesetzt. Und zwar eben ja nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch außenrum, weil, also ich glaube, das war die beste Atmosphäre, die es dieses Jahr bei einem Heimspiel in der Bayer Arena gab, am Samstagabend gegen Leipzig. Also es hatte wirklich, da habe ich mich irgendwann umgedreht zu irgendjemandem, den ich nicht kannte und einfach so ein What-Blick gemacht und auch wirklich alle haben sich gedacht, wo kommt diese Energie jetzt her? Weil es war nicht nur die Mannschaft, es war auch das Stadion, es war so eine gegenseitige Symbiose, dass man wirklich plötzlich dran geglaubt hat und einfach auch dieses Team wieder nach vorne gepeitscht hat. Ersten Halbzeit war es so eine wahnsinnige Stimmung in der Bayer Arena, die so Meistersaison-Vibes hatte. Das, also es war wirklich, es war so elektrisierend energetisch. Das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass man dieses Spiel so durchziehen konnte. Weil man nach der Pause auch nochmal kurz so einen Moment hatte, wo es wieder ein bisschen abgeschwächt ist. Und das war auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Aber insgesamt war diese Energie plötzlich da und ich hoffe sehr, dass wir die konservieren können für die letzten beiden Spiele.
Ist ganz spannend, die haben alle Beipod gehört, weil ich da ja auch das Stadion ein bisschen kritisiert habe bei dem Spiel gegen die Bayern, weil da diese Energie einfach gefehlt hat, meiner Meinung nach. Also es war eben nicht so dieses Gefühl, dass das ganze Stadion dieses Ziel verfolgt, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen. Aber ich glaube, dass diese Mischung aus diesem späten 3:3 beim Spiel in Hoffenheim oder Sinsheim und dem Wissen, dass gegen Leipzig wir eigentlich tendenziell immer gut aussehen und wir gegen Leipzig in der Hinrunde auch das beste Spiel der Saison bis zu dem Zeitpunkt hatten. Und man einfach, denke ich habe es nur im Fernsehen gesehen leider, weil ich arbeiten musste, aber da habe ich selbst durch den Fernseher gemerkt, dass da von Anfang an dieses Gefühl da war, das könnte heute einer dieser Abende in Leverkusen werden, wo es auch wichtig ist, dass jeder Einzelne auf den Rängen da auch mitarbeitet und mittut.
Wobei man sagen muss, gegen Bayern, ja, ich stimme dir zu, aber da ist halt, man hat halt auch von der ersten Minute an gemerkt, dass diese Energie in keinster Weise auf dem Platz war, dass das wirklich, da wurde sich wie so das Kaninchen vor der Schlange hinten reingestellt und es wurde auch nicht mit gewissen Ausnahmen diese Intensität irgendwie in Zweikämpfe gebracht. Ob das jetzt bedingt war dadurch, dass am Anfang vielleicht die Energie nicht ganz so da war, was zuerst war, würde ich jetzt mal dahinstellen, aber es ist halt wirklich, es muss dieses Zusammenspiel sein. So wie auch in diesem Spiel gegen Frankfurt, da war auch eine gute Stimmung in der Bayer Arena, wo aber auch diese Energie auf dem Platz war und ja, also dass man so einen Paller einfach wieder zurück hat, also und zwar nicht nur nominell zurück, sondern so wirklich zurück, dieser Mentalität, die der da reinbringt und auch vor dem 4-0 war das, 4-1, das ist einfach ein Spieler, der auch massiv gefehlt hat und als er wieder fit war, hat er das ja auch erstmal nicht gebracht und das ist inzwischen wieder da, ist auch einfach was so für diese Energie, die auch alle anderen dann mitnehmen, einfach unnormal wichtig ist. Also ich will da niemanden rausnehmen am Samstag. Es war generell eine wahnsinnig starke kollektive Leistung und einfach auch eine Leistung, wo wirklich, ja, Energie ist einfach das Schlagwort, wo die Energie an allen Seiten da war. Vielleicht mit Ausnahme der Bankspieler, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Ja, ich wollte einmal trotzdem einen Spieler noch in Anführungszeichen hervorheben. Nicht mal, weil ich sage, dass er besser als die anderen war, sondern weil es ein Spieler ist, der, finde ich, so ein bisschen auch, der jetzt eine gute Bewertung hatte, aber der auch nach einer Verletzung jetzt echt da ist, wo man sich das wahrscheinlich erhofft hat, und das ist Nathan Teller. Der hatte ja quasi sein eines hervorragendes Spiel gegen Frankfurt in der Hinrunde, war dann ja verletzt und ich finde, man merkt, dass er einfach echt Schritte gemacht hat, auch nach seiner Verletzung. Und ich finde, er ist jetzt ja auch ein ganz anderer Spieler als noch in den Jahren zuvor. Und ich weiß, bei seiner Vertragsverlängerung haben das einige so ein bisschen belächelt, haben gesagt, ja, der ist gut für die Kabine und sonst nichts. Ich würde da aber mittlerweile auch wirklich vehement widersprechen und sagen, dass das ein Spieler ist, der noch super viel Potenzial hat und bei dem ich langsam seine Stärken auch durchscheinen sehe, dass er die Geschwindigkeit mitbringt, die man ja auch so ein bisschen verloren hat, weil so ein Poku sich vielleicht noch nicht so in der Position ist, das alles komplett auszuspielen, weil er in den 1-gegen-1-Duellen immer noch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand möchte, was wir auch schon öfter gesagt haben. Und ich finde, da habe ich einfach so viel Verbesserung auch mittlerweile gesehen. Und das finde ich ist nochmal erwähnenswert, weil er ja auch jemand ist, der immer sehr viel kritisiert wurde und immer gesagt wurde, ja, ist netter, aber Punkt. Und ich fand ihn jetzt auch gegen Leipzig echt sehr, sehr gut.
Dann machen wir erstmal Leipzig und kommen dann danach zu Edmond Tapsubas Verlängerung, weil das natürlich auch irgendwo Teil dieser Brücke zwischen Köln und Leipzig ist. Aber wenn wir jetzt schon dieses Spiel so anreißen, ich glaube, dann ist es auch wichtig, dabei zu bleiben. Man kann es so ein bisschen zusammenfassen, auch wenn, das fand ich ganz treffend, dass Monster Energy sich diesen Spieltag natürlich genommen hat für ein großes Sponsoring über Social Media in Leverkusen, von wegen, dass das Spiel fueled bei Monster Energy ist. Aber uns schmeckt Red Bull eigentlich ganz gut auch dieses Jahr, ne? Also 6 Punkte aus 2 Spielen, 2-mal richtig, richtig starke Spiele. Man kann einerseits sagen, ja, die Spielweise von RB Leipzig passt natürlich genau auf das, was wir brauchen, nämlich eigenes Offensivspiel, was wiederum Räume bedeutet. Aber was natürlich dazu auch passen muss, ist eine perfekte Einstellung und Aufstellung. So, und wenn ich im letzten Podcast Einstellung und Aufstellung des Trainers kritisiere, muss ich jetzt in dem Fall sagen, hat der Trainer so ziemlich alles richtig gemacht, was er richtig machen konnte, nämlich die Mannschaft perfekt aufgestellt. Das beginnt für mich jetzt mal aktuell wirklich mit Montrell Calbreath. Es ist immer so ironisch, wenn du dann den jüngsten Spieler rausnimmst, weil sich dann irgendwie was auf den niederwirft sozusagen, was natürlich in einer Krisensituation auch Druck erzeugen kann. Aber ich finde, er ist eigentlich dieser Spieler, der ein Paradebeispiel für den freien Kopf ist. Das haben wir ja schon oft auch hier wiederholt. Und die Einstellung war halt auch brutal. Du hattest von Anfang an wirklich den Eindruck, es ist ja auch ganz egal, was in der Woche passiert ist. Also es hatte auch so ein bisschen von außen am Fernsehen, hatte ich so das Gefühl, zwischen Mannschaft und Trainer ist auch etwas entstanden in der Woche. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe mir so überlegt, die sind nach dem Derby nach Hause gefahren, dann gab es 2 Tage frei und dann hat man sich wieder getroffen und dann hat Jülmend alle hingesetzt. Dann hat er denen gesagt, Leute, wenn ihr ein Problem habt, dann sagt ihr jetzt genau, was euer Problem ist. Weil ich hatte das Gefühl, dass, also es hat sich zwischen Mannschaft und Trainer, er hat die Mannschaft nie nicht erreicht, aber man hatte immer so ein bisschen so das Gefühl, ich habe das ja letzte Mal auch beschrieben, so ein bisschen wirkt Jülmend, wenn er an der Seitenlinie steht, wie so ein Touristenführer, der einem eine Sehenswürdigkeit zeigt, aber jeder guckt auf sein Handy und hört ihm eh gar nicht zu, obwohl du gerade am Big Ben vorbeifährst in London. Und gegen Leipzig hatte ich genau diesen Eindruck nicht. Jedes Coaching, wo er gezeigt wurde, zumindest das, was man im Fernsehen gesehen hat, wurde auch von den Spielern angenommen. Weil jeder Spieler wusste, wo seine Position ist, was seine Aufgabe ist. Etwas, was man ja auch vermisst hat in den letzten Wochen so ein Stück weit. Ohne dass man jemals sagen konnte, Jülmend hätte die Mannschaft verloren. Das war ja auch nie irgendein... Klar, es gab Situationen, Momente, wo man überlegt hat, okay, könnte man sich von Jülmend trennen, unter welchen Umständen oder eben nicht. Aber das ist ja egal, das hat man jetzt nicht gemacht. Und du hast diese Besonderheiten dieser Mannschaft halt komplett gesehen, von vorne bis hinten. Du hattest das Zentrum, was gegen Köln absolut nicht existent war, war gegen, oder gegen die Bayern auch vor allem, war gegen Leipzig wieder komplett da. Garcia und Palacios, es hat einfach funktioniert. Das war stabil, das war sicher. Man hat Leipzig bis auf die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit, aber das hat man ja auch selbstkritisch eingeräumt, keine Räume gegeben, was sehr, sehr wichtig war. Und dann hattest du halt ein Ibo Maser in Topform, der gefühlt jeden Ball perfekt in die Schnittstellen gebracht hat und aus jedem Ball wurde im Grunde genommen eine Chance. Ja, und dann kommt eben das zustande, was man, weiß ich nicht, kann man das Kasper-Ball nennen, was da zum ersten Mal gespielt worden ist, weil auch insgesamt jeder Angriff wirkte wie einstudiert. Also dieses erste Tor von Patrick Schick zum Beispiel, das wirkte halt wie einstudiert. Das gehört bei so einem einstudierten Ball natürlich auch immer irgendwie dazu, dass du einen glücklichen Moment bekommst, dass du gewisse Parameter nochmal erfüllen kannst bis in den letzten Ball hinein. Ibo Maser hat es bei Sky ja auch erklärt, er hätte jetzt nicht gewusst, was Schick macht in dem Moment, ob dann nochmal ein Ball zu ihm kommt oder nicht. Es kam dann, wie es kam. Und Jülmend wirkte auch wie so ein Trainer, der bestätigt wurde. Du hast ja auch den Jubel angesprochen, Lara. So, ich habe doch mal recht. So, ich habe es doch mal gesagt, was wir mit der Mannschaft wollen und was sie dann umsetzen kann. Also, Nils, vielleicht an dich die Frage. Glaubst du, dass das wirklich jetzt auch mal so ein Spiel war, wo wir dann in diese nächsten beiden Spiele gehen können, wo man sich mal so ein bisschen den Kopf freischießen konnte, den jetzt einfach mal abstellt und jetzt einfach weiß, das sind unsere Stärken und die bringen wir jetzt verdammt nochmal auch in diesen letzten Spielen durch, weil gegen Leipzig so zu spielen und so zu gewinnen, das ist trotzdem eine richtig gute Leistung.
Schwierige Frage. Vorab, das mit diesem Touristenführer würde ich definitiv nicht so äußern und ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht es einfach so ist, dass Julman diese Energie nochmal wiedergefunden hat, weil ihm vielleicht auch bewusst ist, dass jetzt nur noch 3 Spiele sind, die er irgendwie beim Bayer hat und das so ein bisschen, das hat ja manchmal auch so eine befreiende Wirkung. Deswegen habe ich mich ja immer gefragt, warum wird sowas nicht öffentlich bekannt geben? Vielleicht ist es aber auch anders, das wissen wir natürlich nicht, das ist reine Spekulation. Weil das ja dann auch irgendwie, man muss da nicht mehr so stark coachen, wer auf der Bank sitzt oder so. Und ich finde, diese Aufstellung, die er gewählt hat, ist ja auch die einzige, die derzeit irgendwie möglich ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube es teils. Also ich glaube, dass man jetzt nicht nach einem Spiel plötzlich davon ausgehen kann, dass alles irgendwie komplett behoben ist. Genauso wenig, wie ich sagen würde, dass jetzt Nathan Teller alle Zweifel, die man da hat, nach einem wieder starken Spiel irgendwie weggewischt sind. Weil ich da auch nach wie vor, er muss es halt konstant zeigen, was er jetzt da oder gegen Frankfurt oder auch mal gegen Bayern vor ein paar Saisons gezeigt hat, dass er da wirklich auch so eine Achse sein kann. Aber das sind alles Fragen, die müssen wir uns im Sommer stellen. Jetzt geht's halt um 2 Spiele und was das Spiel auf jeden Fall mitbringen sollte, ist das Selbstvertrauen, dass du jeden schlagen kannst. Und alle werden sich noch daran erinnern, wie wir von Stuttgart vorgeführt wurden Anfang dieses Jahres. Und dass wir da jetzt auswärts bestehen müssen, ist, das muss man sagen, von den Vorzeichen erstmal ein komplett anderes Spiel. Weil Stuttgart geht mit einer, auch wenn sie jetzt gerade von den Ergebnissen vielleicht nicht die absolute Megaserie haben, geht mit ähnlichem Rückenwind dahin. Die haben gerade auswärts in Hoffenheim in einem Spiel, wo sie am Ende zu 10 waren, ein Last-Minute-Tor gemacht und eben genauso wie wir dadurch die Champions League in der eigenen Hand. Und die spielen jetzt gegen uns zu Hause, die kommen damit genauso moralischem Rückenwind an wie wir, auch wenn die Leistung von denen nicht so gut war wie jetzt unsere. Und deswegen ist es erstmal ein vollkommen anderes Spiel. Aber allein die Tatsache, dass wir das selbst in der Hand haben, dass wir dadurch, dass wir derzeit auf 4 stehen, auch im Zweifel sogar noch einen Unentschieden hätten, um zumindest vor Stuttgart zu bleiben. Das sind alles Sachen, die uns in die Karten spielen. Und eine Sache, die uns auf jeden Fall aus dem Leipzig-Spiel, die wir mitnehmen können, ist Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, was da eigentlich möglich ist. Weil ich hatte das Gefühl, dass dieses Selbstvertrauen spätestens mit dem Ausscheiden aus der Champions League sehr, sehr stark verloren gegangen ist. Und zwar einmal das Selbstvertrauen so in die individuelle Klasse vielleicht auch ein bisschen. Also Ibo Maser hat ja auch einfach wirklich ein wahnsinniges Spiel gemacht und auch wieder Aktionen gemacht, die mir in letzter Zeit häufiger mal gefehlt haben. Das ist halt das erste Selbstvertrauen und eben vielleicht, Selbstvertrauen ist vielleicht da nicht das Richtige, aber Vertrauen in die Mannschaft, dass man wirklich sich auf alle da gegenseitig verlassen kann und weiß, dass wenn ich jetzt diese 110% gebe, dann gibt die mein Nebenmann an der Stelle auch. Und das ist halt was super wichtig ist in so einem Spiel gegen eine Top-Mannschaft, wo du vielleicht zwischenzeitlich auch mal leiden musst, weil es war ja klar, dass Leipzig nach der Pause jetzt vollkommen gucken muss, dass das da anbrennt und man eben zwischenzeitlich auch mal eine Phase hat, wo es vielleicht dann etwas schwieriger wird, die Initiative über das Spiel zu gewinnen. Und das wird in Stuttgart genauso sein. Aber dieses Selbstvertrauen, das musst du jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Ob das die Köpfe komplett frei macht, weiß ich nicht, weil der Druck ist ja trotzdem immer noch da. Und ich glaube, da Das ist super schwer zu sagen. Fußball ist einfach ein Spiel, wo, glaube ich, die Köpfe nie hundertprozentig frei sind. Aber es ist ja schon mal wichtig, dass du dieses Vertrauen hast, selbst wenn nicht direkt alles wieder funktioniert. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall da. Und ich hoffe, dass diese Energie einfach dann in Stuttgart auch da ist.
Und es hat ja wirklich jeder mitgespielt. Auch der Volontär hinter dem Tor von Marc Flecken beim ersten Tor. Geistesgegenwärtig den Ball hingeworfen. Übrigens, liebe Leipziger, falls ihr das hört, es gibt keine Regel, die das verbietet. Also es gibt eine Empfehlung, dass es nicht so ist, wie es gemacht wurde von der Kommission Fußball.
Ich glaube, da geht es auch mehr um den Aspekt, dass das Spiel durch die Ball... Trägerinnen und Träger nicht verzögert wird und weniger um dieses Schnelle, weil wenn man sich anguckt, in der zweiten Halbzeit, da ist der Ball bei unserer Seite ins Tor gegangen und da waren die Leipziger auch für den Spieler gerade, weil wir auf der, also wir haben ja andersrum gespielt als sonst. Und David Raum hat dem Torwart auch den Ball schnell zugeschossen, sozusagen. Ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Ich glaube, da geht es mehr um so Spielverzögerungen als um Geschwindigkeit.
Genau, richtig. Und das ist vollkommen in Ordnung. Übrigens dieses Multiball-Prinzip, was es ja geben soll in allen Stadien, also dass die Bälle rund um das Spielfeld auf diesen Pylonen liegen, wurde unter anderem in Leverkusen quasi auch in der Corona-Zeit als Vorreiterprojekt gemacht. Also ist trotzdem alles gut gelaufen und richtig gelaufen. Und diese Geistesgegenwärtigkeit insgesamt, ich glaube, das könnte jetzt was sein, Lara, was man sich beibehalten muss. Ne? Nils hat es gesagt, die Aufstellung für die nächsten beiden Spiele, so sich denn keiner verletzt, ist ja eigentlich selbsterklärend. Du kannst halt vielleicht nochmal mit einzelnen Spielern, die jetzt aus der Verletzung kommen, die man noch so ein bisschen geschont hat, vielleicht nochmal nachlegen. Aber jetzt ist ja das Ziel klar. Ne? Durch so einen Sieg gegen Leipzig in der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, der auch bedingt dadurch war, dass Leipzig keinen guten Tag hatte, aber was nicht daran lag, dass Leipzig nur schlecht war, sondern dass wir einfach auch erdrückend gut waren, finde ich, kannst du jetzt auch mit diesem Selbstbewusstsein in das Spiel in Stuttgart vor allem gehen, weil idealerweise kannst du dir da mit einem Sieg mal so richtig schön das Türchen nochmal weiter öffnen. Soll natürlich das Spiel gegen Hamburg dann nicht dazu führen lassen, dass man das ein bisschen lax annimmt, sondern das muss dann auch noch mit voller Intensität gespielt werden. Aber dieses Zeichen, was man ausgesendet hat, wo ja auch einige geunkt haben, Leverkusen, jetzt geht's mal wirklich ein bisschen weiter runter und sowas. Dieses Zeichen, was man gesendet hat, war, glaube ich, für den Gesamtverein, für die Außenwirkung des Gesamtvereins gegen Leipzig unglaublich wichtig, weil man sich diesen Ruf ja schon weiter aufbauen möchte. Ein Verein zu sein, der ambitioniert mit sich selbst und den Zielen, aber auch mit der Spielweise angeht, die man an den Tag legen möchte. Womit du auch offensiv begeisternden Fußball spielen möchtest und erfolgreichen Fußball spielen möchtest. Und wenn du dann so einen Tag erwischt wie gegen Leipzig, wo ein Ibo Masa quasi alles gelingt, Patrick Schick ebenso, dann kann das auch was sein, was dich auch bei den nächsten Transfers, ne, man muss ja irgendwie an alles denken jetzt gerade, weil einfach so viel los ist. Champions-League-Qualifikation, Verträge, die ausgehandelt werden müssen, Transfers, die schon irgendwie in die Wege geleitet werden müssen, eventuell auch einen neuen Trainer, den du begeistern musst, nach Leverkusen zu kommen. Ich glaube, das sind jetzt alles so Sachen, wo man sagen kann, genau zur richtigen Zeit, das jetzt hinzubekommen, ist auch ein Merkmal von Qualität im Grunde genommen, weil am Ende fragt vielleicht auch keiner mehr danach, wenn du Vierter wirst, wie bist du Vierter geworden, sondern du bist Vierter geworden und du spielst sicher Champions League nächstes Jahr, was unglaublich wichtig ist.
Du musst ja erstmal ein paar Punkte dafür betrachten. Nummer eins ist, wenn du dir die Saison von zum Beispiel Hoffenheim oder Stuttgart anguckst, würdest du sagen, ey, das war eine gute Saison, vor allem Hoffenheim echt stark. So, dann guckst du dir unsere Saison an und das ist ja das, was wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, auch in den letzten Episoden. Das war jetzt nicht eine tolle Saison, aber du stehst trotzdem gerade da auf Platz 4, trotz dieser Umstände, die mit dieser Saison gekommen sind, Trainerwechsel, personaler Umbruch, bla 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 und dem Gefühl, dass das eigentlich keine gute Saison war und du stehst auf Platz 4 und hast das jetzt in der eigenen Hand. So, das ist natürlich jetzt so ein sehr fragiles Gut, sage ich mal, weil du hast es in der eigenen Hand, du musst jetzt aber auch die nächsten zwei Spiele liefern, das ist ein gewisser Druck. Vielleicht hilft dieser Druck jetzt auch unseren Spielern, dass die das auf den Platz bringen, weil im Endeffekt sind es jetzt drei Endspiele gewesen und noch zwei, die vor uns liegen. Also eins letzte Woche und jetzt die zwei, die vor uns liegen. Und das erste Endspiel hast du sehr, sehr souverän gewonnen. Also vielleicht ist gerade dieser Druck, auch dass das diese Mannschaft beflügelt, weil die wissen das natürlich auch selber, ne? Dass die Champions League natürlich viel, viel attraktiver ist für Spieler, die eventuell kommen wollen, aber auch ein Argument ist, für Spieler zu bleiben, für einen Trainer, der sich beweisen möchte. Und wenn du dir anguckst, dass da welche Spieler bei uns zur Diskussion stehen, also heute habe ich jetzt nochmal hier von Hertha, der Eichhorn, dass der zwischen Leverkusen und den Bayern sich entscheidet. Die Argumente für junge Spielerentwicklung, ja, Nils?
Ich habe letzte Woche gelesen, der Favorit sei der BVB.
Nee, ist er wohl nicht. Heute stand drin, dass der BVB ausgeschlossen ist. Aber das ist jetzt nur so ein hypothetisches Beispiel, ohne dass ich jetzt sage, der kommt auf jeden Fall. Aber wenn Spieler die Entscheidung zwischen zwei Vereinen haben, dann ist natürlich, gucken die nach sich selber. Dann gucken die, okay, bei welchem Verein habe ich die meisten Entwicklungspotenziale? Da haben wir dann natürlich schöne Positivbeispiele wie Florian Wirtz oder jetzt auch Ibo Maser oder auch ein Montrell Calbeth. Aber auch, wo kann ich mich denn am besten zeigen? Und das heißt, darauf ist der Fokus. Das ist unser Verkaufsargument. Und ich glaube, das wissen ganz, ganz viele Spieler. Und Robert Andrich hat es ja auch sehr, sehr klar gesagt, dass wenn wir die Champions League nicht erreichen, haben wir irgendwie verkackt diese Saison. Dann ist dieses Saisonziel nicht erreicht. Und da würde ich mich jetzt auch nicht darauf verlassen, dass wir einen fünften Champions League-Platz noch irgendwie kriegen. Sondern da musst du jetzt wirklich hingehen und dein Anspruch muss jetzt sein, die nächsten zwei Spiele zu gewinnen. Da ist mir auch ehrlicherweise komplett schnuppe, wie du da gegen Stuttgart rangehst. Aber die haben jetzt auch nicht so stark gespielt gegen Hoffenheim. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber auch unter gar keinen Umständen verstecken. Und das ist das, was gegen Leipzig gut geklappt hat. Das, finde ich, war eine gute Mischung aus, du bist selbstbewusst, also dir deine eigenen Stärken auch bewusst. Aber du wusstest auch, welche Spieler du rausnehmen musst. Und ich finde, das hat man halt auch gesehen, ne, als dann Calbeth ausgewechselt wurde, der, ach, wie heißt der Junge? Dion. Genau, dankeschön. Der kam dann plötzlich zum Tragen, als er dann gegen Arthur gespielt hat, ohne das jetzt negativ Arthur gegenüber auszulegen. Aber, ne, da musst du dich dann halt, ja, du darfst ihm das ruhig, also, das war nicht gut von Arthur, aber so ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Arthur bashen wollte, sondern das war einfach ein Beispiel, um das zu sagen, dass du da halt wirklich den Fokus drauf setzen musst. Du musst das nutzen, dass du diese Wochen hast, dass du jetzt nicht mehr englische Wochen hast, wo du alle zwei, drei Tage spielen musst, sondern dass du das Training logisch aufbaust, dass du guckst, dass alle Leute fit bleiben, dass dir da keiner mehr wegbricht in den letzten zwei Spielen. Und dann hast du eine sehr gute Chance. Und dann kann man immer noch sagen, das war fußballerisch nicht unsere beste Saison. Und das wird man am Ende auch sagen. Aber du hast dein Ziel erreicht, trotz dass es fußballerisch nicht die beste Saison war. Und ist es auch okay. Und dann ist der Blick eigentlich nur noch nach vorne zu richten. Und das ist dann der Fokus. Und das sollte jetzt auch der Fokus sein. Und ich stimme aber auch Nils zu, wenn ich sage, so ein bisschen offene Kommunikation wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Möglichst zeitnah da ein paar Sachen klar zu machen. Einfach damit, ja, diese ganze Heimlichtuerei und, also ich verstehe, dass man nicht alles preisgibt und so, aber man hat schon recht, wenn man sagt, manchmal beflügelt das ja auch so ein bisschen, wenn man weiß, okay, wer kommt da, wer geht da und, ja.
Ja, also ich finde, wir müssen halt so ein bisschen gucken, wir werden zwei Siege auf jeden Fall brauchen. Das ist, glaube ich, de facto, wenn man sich das Restprogramm von Hoffenheim ansieht, ist das klar. Es ist natürlich immer noch nicht ganz ausgeschlossen, auch wenn die letzte Woche dahingehend ein Rückschlag war, dass vielleicht auch Platz 5 reichen könnte. Und man muss natürlich gucken, es war jetzt halt ein Spiel, dass sowas natürlich auch wieder in die andere Richtung kippen kann, dass man jetzt nicht davon ausgeht, das wird alles ein Selbstläufer. Aber es ist einfach wahnsinnig gut und unvorhersehbar, dass wir plötzlich sozusagen in der Pole Position da sind. Das ist einfach extremst, extremst stark. Was aber, nochmal auf diese Arthur-Szene zurückzukommen, natürlich auch total eklatant und sichtbar geworden ist am Wochenende, ist, dass wir im Vergleich zu vorletzter Saison einfach überhaupt keine Bank haben. Also du kannst, also man hat ja wirklich, ich würde jetzt mal abgesehen von der Einwechslung von Iki Fernandes, der finde ich, dann zu dem Zeitpunkt definitiv auch taktisch ein total sinnvoller Wechsel war, weil er einfach defensiv nochmal mehr Qualität mitbringt als Aleix Garcia. Das war schon ein Wechsel, den du auf jeden Fall machst. Und die anderen Wechsel waren Wechsel, die du halt, wenn die Spieler noch frisch und fit gewesen wären, niemals machen würdest, weil auf beiden Seiten halt irgendwie so ein Abfall zu erkennen war. Und das ist natürlich was, was ein Handicap ist, auch für die nächsten beiden Spiele. Und was aber auch für den Sommer natürlich ein Ding ist. Aber weil die gerade die bei Arthur, der natürlich mit einer ganz guten Form sich damals verletzt hat, und dann wäre es vielleicht auch anders, aber es war so klar, Calrus hatte Diomande einfach wirklich, der derzeit ja eine der heißesten Aktien in der Liga ist, hatte er da 75 Minuten komplett aus dem Spiel genommen. Also er hat ja wirklich keine einzige gefährliche Aktion. Und ab dem Moment, wo Calrus auf der Bank war, war gefühlt jede Aktion von Diomande plötzlich extremst gefährlich. Das ist halt schon was, wo man dann auch in den nächsten Spielen so ein bisschen drauf aufpassen muss und wo es wirklich gut ist, dass wir zumindest die Woche haben, uns da zu erholen. Aber wir brauchen halt auch die 11 Spieler, die da jetzt von Anfang an gespielt haben. Klar, es ist vielleicht auch gut, wenn so ein Kofane nochmal da ist, weil der eben gegenüber Schick nochmal andere Qualitäten mitbringt, ähnlich wie das bei Eki Fernandes und Garcia ist, aber das ist halt schon auch was, was definitiv irgendwie ein Nachteil bei uns ist, dass du da irgendwie nicht diese Tiefe auf der Bank hast, dass du zumindest gleichwertig wechseln kannst oder vielleicht nochmal nachlegen kannst. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die wir im Sommer irgendwie nochmal angucken müssen. Jetzt muss halt der einzige Fokus sein, irgendwie diese letzten beiden Spiele zu gewinnen, weil es ist ja eigentlich das Minimalziel, in die Champions League zu kommen. Klar, es ist auch vollkommen in Ordnung, dass du nach so einer Saison und nach dem, was im Sommer passiert ist, erstmal sagst, kleine Brötchen brauchen, wir wollen die Champions League, aber wenn du die Champions League verpasst, ist es auch langfristig für den Verein einfach extremst, extremst mies in der Planung. Und deswegen ist der Druck schon auch da. Und das wird man sehen, wie die Mannschaft da jetzt nächste Woche mit umgeht, weil es auch immer noch mal eine Situation ist, wenn sich die Vorzeichen verändert haben vom Jäger zum Gejagten.
Und trotzdem ist es ein wichtiges Zeichen gewesen, dass Edmund Tapsoba seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat. Einfach vom Timing her schon mal. Es entbindet sich damit jeglichen Gerüchten, die aufkommen können, so er denn keine Ausstiegsklausel hat, die auch im Sommer schon greift, dass da nicht während der WM irgendein Team kommen kann, das ihn abkauft. Für Edmund Tapsoba selber, die Jahre, die er in Leverkusen ist, jetzt auch auf ein Level zu heben, wo er innerhalb des Vereins auch in ganz andere Gefilde kommt, was so den potenziellen Legendenstatus innerhalb des Vereins Bayern 04 Leverkusen angeht, aber auch als wichtiges Zeichen für die Kabine, für Spieler, die eventuell überlegen, den Verein zu verlassen. Und bevor wir über die Verlängerung von Edmund Tapsoba sprechen, haben wir mal Pippo Ahrens gefragt, ob er uns nicht mal seine Perspektive auf diese Verlängerung von Edmund Tapsoba an die Hand geben kann. Hören wir uns mal an, was Pippos Perspektive dazu ist.
Ja, hallo liebe BayPod-Zuhörer. Ich finde, dass Bayer Leverkusen ein echter Coup gelungen ist mit der vorzeitigen Verlängerung von Edmund Tapsoba von 2028 hinaus bis 2031. Der Zeitpunkt vor diesem wichtigen Spiel gegen Leipzig war ein großes Signal an den Club, an die Fans, aber auch von Tapsoba an seine Mitspieler. Ich habe ihn nach dem Spiel gegen Leipzig unten in der Mixzone getroffen und hat er nochmal gesagt, ich möchte alle hier in der Kabine überzeugen, hier zu bleiben. Das ist ihm sehr, sehr wichtig, weil er sagt, wir sind dabei, etwas Neues, etwas Großes aufzubauen und wir sind erst das erste Jahr in dieser Mannschaft zusammen. Ich fand auch sehr bemerkenswert, wie er darauf reagiert hat, dass die Fans ihn so gefeiert hatten. Er hat gesagt, ich habe das gar nicht so erwartet nach dem Spiel, aber ich habe ihm gesagt, du, pass auf, du bist jetzt 6,5 Jahre hier, die Leute lieben dich und ich glaube, dass er einen noch größeren Status, einen Legendenstatus in Leverkusen erlangen kann, als es sein großer Bruder, wie er ihn immer genannt hat, Jonathan Tah in Leverkusen erreicht hat. Also Edmund Tapsoba, das ist auch für mich ein kommender Kapitän der Werkself. Ich finde, er müsste noch ein bisschen mehr nach außen sich zeigen. Der spricht so viele Sprachen, der spricht mit allen Leuten in der Kabine, weil er eben so viele Sprachen spricht. Ist ein ganz toller Spieler Und es war wirklich ein Glücksfall, dass Bayer Leverkusen ihn damals Ende Januar, ich weiß noch, als er an einem eiskalten Freitag dann zum Medizincheck kam, von Vitória Guimarães als fast unbekannter Spieler zur Werkself kam. Was daraus geworden ist, ist eine Riesengeschichte. 268 Pflichtspiele in Schwarz und Rot, deutscher Meister, Pokalsieger, Supercup-Gewinner. Es gibt nicht viele Spieler in der Geschichte von Bayer Leverkusen, die das von sich behaupten können. Das soll es von mir gewesen sein. Viel Spaß weiter mit der Folge vom BayPod.
Und genau was Pippo sagt, ich glaube, dass er jetzt Spielern, die überlegen, den Verein zu verlassen, auch nochmal so einen Impuls geben könnte, vielleicht doch nochmal ein Jährchen dran zu hängen. Also ich schiele da vor allem auf so einen wie Alejandro Grimaldo, denn klar, man kann sagen, einerseits, wenn er nicht verlängern sollte noch, dann geht er halt ablösefrei. Aber das Angebot für ihn muss ja auch stimmen. Ne? Und jetzt kommt eventuell ein neuer Trainer, vielleicht macht man auch mit Julian weiter, wer weiß da schon, was man da macht. Aber wenn so eine Achse wegbricht, haben wir ja dieses Jahr gesehen, was passieren kann. Und gleichzeitig aber auch das Potenzial zu erkennen und zu sagen als Edmond Tapsoba, ich bleibe hier. Ich unterschreibe hier langfristig. Wie gesagt, Ausstiegsklauseln, also keiner sollte sich irgendwie was vormachen. Das wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in diesem Vertrag sein, wann auch immer die greift und zu welchem Preis
aber
die auch greift.
Ist das nicht sogar schon klar? Also ich habe gelesen, dass sozusagen die Ausstiegsklausel, die es eh gab, jetzt im Sommer die ist, die weiterhin besteht, die aber über 90 Millionen liegt und das ja relativ unrealistisch ist, dass die jetzt im Sommer gezogen wird. Aber dass langfristig da irgendwie auch nochmal was anderes eingebaut wird, das ist, glaube ich, auch absolut logisch.
Ja, und sonst verlängerst du so einen Spieler halt einfach auch nicht. Das ist ja auch das Geschäft. Ist halt einfach das Geschäft. Lara, für die Fans wichtig, er wurde gefeiert, er hat mit den Fans gefeiert, er hat getanzt vorm Block, als man seinen Namen skandiert hat nach dem Spiel. Pippo hat jetzt auch das Wort Kapitän mit reingebracht, ist ja immer so ein Thema, was wir diese Saison immer mal wieder hatten und je nachdem, welche Transfers du tätigst, stellt sich diese Frage ja eventuell nächstes Jahr auch wieder, ob man da mit welchem Trainer auch immer dann auch das nochmal verändert. Tapsobas Verlängerung jetzt und später, was für ein Zeichen glaubst du sendet das aus für Spieler, die da sind und vielleicht auch für Spieler, die kommen?
Also ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Signal ist. Ich fand es auch vom Timing sehr, sehr gut. Ich fand auch schön, dass ihm da so der Raum gegeben wurde. Ne? Erst mit seinem Event für die Doku, die ja über ihn gedreht wurde, wo dann aber auch die, zumindest soweit ich das erkennen konnte, gesamte Mannschaft anwesend war und sich das angeguckt hat. Und ihn da auch unterstützt haben, was ja auch eine super wichtige Sache in der Mannschaft ist, dieses sich gegenseitig unterstützen. Dann mit der ja, Autogrammstunde für seine Foundation am Freitag, wo man ja so ein T-Shirt kaufen konnte und die Erlöse gingen an seine Foundation. Also ich glaube, er ist halt gerade dabei, sich auch was aufzubauen und ich würde es jetzt auch mal so einschätzen, dass er das sich hier nicht oder den Vertrag nicht verlängert hätte, wenn er das nicht 100% fühlen würde hier. Und er hat heute einen Instagram-Post gemacht, wo er das auch gesagt hat. Ne? Die letzte Woche war ganz besonders für mich, hat diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, auch nochmal erwähnt. Und hat gesagt, dass dieser Club wie ein Zuhause für ihn geworden ist, wie eine Familie. Und ich finde, das merkt man und das strahlt er auch aus. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Qualität, die dieser Verein auch hat und die ich auch immer als Stärke von diesem Verein wahrgenommen habe und die dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwierig war aufgrund des großen Umbruchs. Aber ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, auch in den letzten Jahren schon, dass die Mannschaft, die da auf dem Platz stand, auch oft gut auf dieser zwischenmenschlichen Ebene funktioniert hat. Und das ist ja auch super wichtig, weil ein Tapsoba ist natürlich jetzt auch ein Spieler, zu dem andere Spieler aufsehen können, der den von seiner Erfahrung was mitgeben kann, der zumindest so, wie man ihn in Interviews und Social Media und sowas sieht, auch jemand ist, der vielleicht eine gewisse Ruhe ausstrahlt, nicht nur am Ball, sondern auch so. Und das ist natürlich eine Signalwirkung auch für junge Spieler, ne? Weil ich glaube, der versteht sich auch sehr, sehr gut mit einem Ibo Masa. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich mit einem Calworth gut versteht. Das sind Spieler, die er auch an die Hand nehmen kann, was ich mir sehr, sehr gut vorstelle. aber auch für andere Spieler von außen, wenn du dran denkst, jetzt nach Leverkusen zu kommen, ein Spieler wie Edmund Tabsoba, wir wissen ja alle schon seit Jahren, dass der gut ist. Der ist ja nicht jetzt plötzlich seit gestern, dass wir alle sagen, oh, das ist aber ein guter Spieler, sondern der wird ja auch schon seine losen Angebote über die Jahre mal bekommen haben. Er ist aber immer noch hier. Das zeigt ja auch, wenn ich als Spieler drauf gucken würde, okay, hier habe ich auch eine Perspektive und man bindet hier auch längerfristig Spieler an einen und geht diese Entwicklungsschritte mit, die man gehen muss. Und zu dieser Kapitänsfrage, ich finde, das kommt natürlich ganz stark darauf an, wie nächstes Jahr unsere Mannschaft aussieht. Aber er ist auf jeden Fall einer, den ich mir perspektivisch da sehr, sehr gut vorstellen könnte. Auch aufgrund seines Sprachtalents, aber auch aufgrund die Erfahrung, die er einfach mitbringt. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Spielertyp. Ich würde ihn jetzt nicht auf Krampf alle Leute ihre Ämter entheben und dann zum Kapitän machen, aber je nachdem, wie die Situation nächste Saison ist, ist das zumindest eine Option, über die man reden sollte und auch muss. Und deswegen hat es mich einfach gefreut und ich finde, man hat ihm auch angemerkt, wie sehr ihn das gefreut hat, dass das die Fans so gefreut hat. Das ist jetzt ein komischer Satzbau gewesen, aber ich hoffe, man hat verstanden, was ich damit sagen wollte. Und das ist sowas, was einem als Fan dir natürlich auch ein gutes Gefühl gibt, ne? Wenn er da jetzt gestanden hätte, einmal kurz einen Daumen gemacht hätte, hätte man auch gesagt, ja, okay. Und so war es halt irgendwie so ein schöner Moment mit den Fans, die da noch im Stadion waren und ihm. Und das war einfach, so ein kleines Highlight noch von Samstag. Und auch hier, ich finde, er ist immer so jemand, er freut sich immer unfassbar doll für seine Mitspieler, ne? Auch wenn die Tore schießen und alles. Ist aber selber auch gleichzeitig oft Feuerwehrmann auf der Linie quasi. Aber da gab es eine sehr, sehr witzige Szene, die auch in den ganzen Wiederholungen zu sehen war, als der VAR das Tor dann doch erkannt hat und der Schiedsrichter noch im Bild war. Dann springen da plötzlich Tabsoba und Schick so Arm in Arm so ins Bild rein. Fand ich das eine sehr, sehr schöne Aufnahme und die mir auch so im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen hat mich das sehr, sehr glücklich gemacht.
Ja, also das ist sportlich einfach ein wahnsinniges Signal, das haben wir, glaube ich, alle schon gesagt. Tabsoba hat natürlich auch Qualitäten, die die anderen Innenverteidiger bei uns nicht haben, mit dieser Spieleröffnung und dieser Ruhe, die er da absolut drin hat. Ich glaube auch, dass diese Wertschätzung, die er erfährt, ihm total wichtig ist. In dem Sinne, ne, Wertschätzung können wir ihm auch alle zeigen, indem wir diese Doku da vielleicht auch angucken. Tolles Ding, da sieht man auch sein Brater, der da sehr viel im Anzug unterwegs ist und wahrscheinlich vielleicht auch gerne und natürlich auch das Geld nochmal mitgenommen hätte von irgendwie so einem Wechsel an der Stelle. Ich finde das wirklich ein fantastisches Signal. Man muss jetzt ja auch mal sagen, der ist 27, ne, und hat jetzt halt hier nochmal bis 2031 verlängert. Und ja, in Fußballer-Geschichte heißt es immer, mindestens würde ich sagen, bis 28 ist es jetzt relativ ihn da rauszukaufen, wenn ich das mal so realistisch, wenn man das jetzt mal irgendwie so realistisch betrachtet, vermute ich mal, ist er natürlich hier auch finanziell jetzt zu einem der absoluten Topverdiener aufgestiegen, was man natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte. Vielleicht da nochmal den Hinweis auf den Brater. Und das ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes, ne? Wenn du als 27-Jähriger nochmal so einen Vertrag unterschreibst, ist das, finde ich, nochmal ein ganz anderes Statement, als wenn du das mit 22, 23 machst, weil, sage ich mal so, die Exit-Möglichkeit ist jetzt so die auf dem Niveau Jonathan Tah, dass man halt irgendwie ganz spät noch wirklich auf Top-Leistung dann ist und nochmal diesen großen Sprung macht, weil wenn ich jetzt eben gesagt habe, falls diese Summen stimmen, dass diese Ablösesumme wirklich da irgendwie um die 90 Millionen rum ist, das könnte man sagen, ja, Hinkapier hat im Sommer auch extrem viel Geld eingebracht und wurde dann am letzten Tag quasi des Transferfensters verkauft. Das ist ja für uns auch ein Nachteil, aber Hinkapier ist halt auch jung und ein Spieler, wo man noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial sieht. Entwicklungspotenzial hat natürlich ein 27-jähriger Spieler auch, aber das ist dann doch nochmal eine andere Situation, dass für so jemand so viel Geld in die Hand genommen wird. Und das ist ja auch ihm, das ist auch seinem Beratungsteam natürlich bewusst, dass jetzt schon so ein decisive Moment ist, wenn man sagt, ich möchte irgendwo nochmal hingehen. Und gerade in dem Zusammenhang, unter den Vorzeichen, die auch waren, weil als diese Verlängerung sich angebahnt hat, da sah es ja dann so aus, als würden wir gerade die Champions League verspielen. Die ist zwar überhaupt noch nicht in Stein gemeißelt, das Zeichen, das muss man in dieses Zeichen, finde ich, auf jeden Fall mit reinbringen. Ob er später mal ein Typ für Kapitän ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil er ja niemand ist, der jetzt so ein Lautsprecher ist in die Medien raus, was natürlich auch vielleicht logisch ist, weil er jetzt, Tipo sagt, er spricht ganz viele Sprachen, aber verbessert mich, Deutsch ist, glaube ich, nicht dabei, oder? Das ist dann ja auch irgendwie logisch, dass dann da vielleicht eher andere zum Interview gezogen werden, aber dass der eine unfassbare Wertschätzung hat, also von Anfang an, weil das wäre, es gibt ja manchmal so diese Spieler, die haben das erste Mal den Auftritt für dich und du bist einfach total geflasht von denen und das war ja bei Tabsoba, glaube ich, bei uns allen so, weil der einfach diese extreme Lässigkeit und Ruhe am Ball hatte, als der da neu kam und ja, ich glaube, diese Wertschätzung, die ist ganz wichtig, dass wir die ihm entgegenbringen und deswegen hat mich auch einfach diese Szene, wo er da vom Block getanzt hat, extremst gefreut und der mausert sich wirklich hier zu so einer Legende und wenn er wirklich diesen Vertrag erfüllen sollte, dann, also Legende ist sowieso jeder, der hier Meister geworden ist, aber dann ist er wirklich einer der ganz, ganz Großen hier unterm Bayer-Kreuz sein.
Und ich fand auch nochmal den Verweis auf Jonathan Tah irgendwie sehr schön, weil ja Jona auch in seiner ganzen Zeit hier mit Eddie sehr viel Lobendes zu ihm gesagt hat und das wirklich wie so eine brüderliche Beziehung wirkte. Und das ja auch irgendwie schön ist, dass dieser Geist von Jonathan Tah, ich weiß ja, gibt immer noch einige, die ihm diesen Wechsel zu den Bayern sehr nachtragen, aber dass dieser Spirit von ihm auch dann ein Stück weit dann ja auch noch bleibt mit Edmund Tabsoba, der das auf seine ganz eigene Weise auch weiterführen kann. Und das kann jungen Spielern helfen, das kann aber auch erfahrenen Spielern helfen. Und je nachdem, wie die Mischung in der Mannschaft dann nächstes Jahr wird, so einen Spieler zu haben, der den Verein so gut kennt, der die Mentalität gut kennt und einschätzen kann und der aber auch ein gutes Gleichgewicht bieten kann zwischen den Spielern. Ich glaube, deswegen macht es diese Verlängerung von ihm nochmal auf eine ganz besondere Weise wichtig. Wenn wir jetzt vorausschauen auf die Spiele gegen Stuttgart und Hamburg, dann haben wir zwei Spiele, die gegensätzlich ja wahrscheinlich nicht sein könnten. Das Spiel in Stuttgart, ganz klar, gegen eine der Top-Mannschaften der Liga, womit wir noch eine Rechnung offen haben. Nils hat es ja schon gesagt, das Hinspiel war nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Aber jetzt gerade das Momentum zu nutzen, ich glaube, die Chancen stehen gut, dass man in Stuttgart zumindest was mitnehmen kann. Ich gehe sogar so weit, dass ich weiter daran glaube, dass man dieses Spiel auch gewinnen kann, ähnlich wie ich es zum Leipzig-Spiel auch schon vor einigen Wochen gesagt habe, weil es uns entgegenkommt, dass auch Stuttgart Fußball spielen möchte. Das könnte wieder ein Spektakel werden. Das ist eine besondere Geschichte, die ja immer zwischen Stuttgart und Leverkusen geschrieben wurde in den letzten 2-3 Jahren. Und dann das Spiel gegen den HSV, die ja, ich weiß nicht, ob sie schon sicher in der Bundesliga weiter sind. Ich glaube, ziemlich eigentlich. Das könnte dann auch nochmal dann zum großen Feiertag werden für uns, wenn es dann wirklich mit der Champions League klappt. Übrigens bei den Kollegen von Opta aktuell eine Wahrscheinlichkeit auf Platz 4 zu landen von 40,98%. Also ist auch angestiegen in den letzten Tagen nochmal. Nach dem Spiel gegen Leipzig sowieso. Also ich weiß ja nicht. Wir haben ja hier einen Mathelehrer, glaube ich, ne? Inwiefern Wahrscheinlichkeiten wichtig sind im Fußball, weiß ich jetzt nicht. Aber wie sagt Simon Rolfes so schön, die Wahrscheinlichkeiten auf Erfolg zu erhöhen, das ist ja etwas, was man auch mit klugen Transfers machen will, in Zukunft weiterhin wieder Titel nach Leverkusen zu holen und die Wahrscheinlichkeit aufrechtzuerhalten, Nils, mit einem Sieg in Stuttgart und dann idealerweise auch mit einem Heimsieg gegen den HSV immer weiter mehr in Richtung 100% zu schieben. Ich glaube, das wäre mathematisch doch die beste Formel jetzt.
Was soll ich da jetzt noch groß zu sagen? Ich würde das auch so sehen. Ich glaube, dass das Spiel gegen Stuttgart eines der wichtigsten hinsichtlich der nächsten Jahre wird, weil einfach die Champions League zu verpassen, wirtschaftlich in den aktuellen Zeiten des Fußballs wirklich ein extremst herber Rückschlag ist. Und dieses Spiel gegen Stuttgart ist so ungemein wichtig dahingehend. Ich habe da fast nicht mehr dran geglaubt, dass wir überhaupt noch eine Chance haben, in die Champions League zu kommen und habe da auch Pippos Worte letzte Woche gefühlt, dass irgendwie schon der Platz 5 schwierig wird. Und dass sich das so dreht von den Vorzeichen, das muss jetzt einfach beflügeln, dieses Ding da in Stuttgart zu holen.
Und wir holen uns dann wieder alle hier zusammen und euch auch nach dem Spiel gegen HSV. Da werden wir dann gemeinsam mit Pippo auch darauf blicken, was denn diese beiden letzten Spiele gebracht haben. Aber ihr werdet nicht auf den Beipod verzichten müssen bis dahin, denn wir haben was ganz Besonderes für euch im Petto. Eventuell gibt's das gegen Ende der Woche, am Wochenende oder spätestens Anfang nächster Woche. Da müssen wir noch gucken, wann das am besten passt und wann wir es dann veröffentlichen können. Aber wir können euch jetzt schon mal sagen, ihr könnt euch sehr drauf freuen, auf das, was wir dann für euch präsentieren dürfen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wahrscheinlich habt ihr das schon getan, aber ihr könnt ja einfach Freunden von euch empfehlen, den Podcast zu abonnieren und zu hören. Und die werden sich nämlich dann auch über diese Ausgabe, glaube ich, sehr, sehr freuen, die da auf euch zukommt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Und wir hoffen einfach, dass wir nach den Spielen gegen Stuttgart und dem HSV in der nächsten Ausgabe die Champions League-Hymne hier anschmeißen können und sagen können, ja, wir sind auch nächstes Jahr dabei. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an Lara, danke an Nils für diese Ausgabe und dann hören wir uns sehr bald hier wieder im BeiPod.
Bald.
Ciao.